Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Mir gegenüber sitzt Christian Linker. Hallo, Herr Linker.
Hallo.
Für die Leute, die Sie nicht kennen sollten, obwohl Sie schon sehr, sehr, sehr lange da aktiv sind, wo Sie aktiv sind, sagen Sie doch mal kurz, wer Sie sind.
Ja, ich bin Christian Linker, bin Mitte 40 und seit kurz nach meinem Abitur, also schon über 25 Jahre, aktiv beim Rat- und Tatzentrum in Bremen und seit über 10 Jahren als Geschäftsführer dort auch Angestellter.
Genau, außerdem sind Sie oder waren Vorsitzender vom Werder Fanclub Green Hotspots.
Das ist richtig, genau.
Das ist ein LGBTQ-Fanclub, kann man so sagen. Da wollte ich Sie auch noch was zu fragen, welcher Ausdruck eigentlich der richtige ist. Auf jeden Fall, was heißt denn Green Hotspot?
Also dieser Name Green Hotspots ist tatsächlich vor bald 15 Jahren entstanden. Und so ein Hotspot ist ja so ein Kulminationspunkt. Mhm. Und Green Hotspots, bei Werder liegt Grün immer wahnsinnig nahe. So ist es damals dazu gekommen. Und wie das ganz oft bei solchen Sachen ist, ein Arbeitstitel oder eine Idee trägt sich dann über lange Zeit. Und inzwischen sind wir bundesweit auch unter dem Namen bekannt.
Ich habe gedacht, Sie wären selber die Hotspots.
Genau, also die Green Hotspots sind sozusagen die Personen, die in diesem Fanclub sind. Aber der Name ist eben auch die Green Hotspots. Und das war damals, als dieser Fanclub gegründet wurde, ja auch eine ganz neue, noch recht junge Bewegung.
Ja. So.
Und inzwischen ist das aber auch sehr viel etablierter. Aber da kommen wir ja vielleicht noch irgendwann zu.
Über Werder müssen wir natürlich dann auch reden, weil
gerne.
Ich habe wenig Ahnung, Sie haben viel Ahnung, aber so ein paar Fragen habe ich trotzdem. Wie viele Mitglieder hat der denn?
Der Fanclub hat so roundabout 150, das ist ein bisschen locker.
Ganz schön viel.
Aber über deutschlandweit verteilt. Aber der Kern von den Leuten, die aktiv sind, sind natürlich viel weniger.
Und die sind auch in Bremen, oder?
Die sehr viel aktiv sind, sind viele in Bremen. Aber wir haben auch Fans in Köln und so weiter.
Ah, ja.
Also wir sind jetzt auch mit ein paar Leuten beim DFB-Pokalspiel in Bielefeld. Und da kommt zum Beispiel jemand aus Köln und jemand von woanders her angereist, jemand aus Mainz. Und dann treffen wir uns manchmal auch so bei Auswärtsspielen. Das ist immer sehr schön. Und was immer sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist, auch der Austausch mit anderen Fans. Das unterscheidet, glaube ich, auch die Innenperspektive von Fanclubs häufig von der von außen, wo dann immer gesagt wird, naja, also diese Fußballfans, die sind ja alle gewalttätig und keine Ahnung was. Und bei uns ist es auf jeden Fall völlig anders. Also wir treffen uns sehr, sehr oft mit Fanclubs von anderen Vereinen, treffen uns dann vor den Spielen, haben dann gemeinsamen Austausch.
Auch mit LGBTQ-Fanclubs oder
genau,
mit allen?
Genau, meist ist das so.
Ah, ja.
Da sind dann häufig auch mal andere Personen dabei, aber in der Regel ist das dann, sag ich mal, der Austausch, der passiert. Und wir gehen dann auch häufig ganz friedlich zusammen zum Stadion. Sie können sich vorstellen, dann trennt sich das. Weil dann schlagen die Emotionen hoch,
ja,
aber selbstverständlich
friedlich,
sportlich.
Ja, ja.
Selbstverständlich
sportlich. Die meisten Fans sind ja friedlich, muss man ja auch immer wieder sagen.
Das ist ganz genau so.
Ja.
Und wir haben dann häufig danach noch den Austausch. Dann kommen auch manchmal Fans über ein ganzes Wochenende. Und das ist immer sehr, sehr schön. Und dann gibt es deutschlandweite und europaweite Treffen dieser Fanclubs.
Hm.
Und da werden dann halt auch inhaltliche Themen besprochen, wie man sich zu bestimmten Sachen positioniert.
Hm.
Sie wissen, Fußball ist alles und auch politisch, auch wenn manche das weit von sich weisen. Aber selbstverständlich in dem Moment, wo man ein großes internationales Turnier nach Katar gibt, wo queere Menschen gar nicht hinfahren können, weil das vielleicht unter Todesstrafe oder was auch immer steht, dann ist das natürlich ein Politikum. Und insofern ist natürlich wie unser ganzes Leben auch dieser Sport in einem gewissen Maße politisch.
Mhm.
Und wir haben in den Jahren viel geschafft, auch zu verändern.
Mhm. Da reden wir gleich drüber. Ich weiß nicht mehr, also ich war schon mal, ich dachte schon mal, ich hätte es endlich drauf, LGBTQ und dann LGBTQ+ zu sagen. Man muss das ja ein bisschen üben, das geht mir nicht eben so gut über die Lippen, aber inzwischen heißt es gar nicht mehr LGBTQ+, sondern inzwischen heißt es, habe ich unterschiedliche Namen auch gefunden und wollte fragen, bei Ihnen in einer Pressemitteilung und einem Papier habe ich einmal gelesen LSBTIAQ+ und einmal LGBTIQA+. Was ist eigentlich jetzt so das, was sich eigentlich eingebürgert hat, was das politisch Korrekteste ist sozusagen?
ach, ich weiß gar nicht, ob es das politisch Korrekteste gibt. Also Sie haben vielleicht schon gemerkt, ich sage dann auch gerne queer.
Das ist natürlich am einfachsten.
Und da subsumiere ich alle drunter. Und dann ist immer die Frage, was ist denn das jetzt? Und dann sage ich immer, das sind alle außer Onkel Horst und Tante Inge. Aber so einfach ist das nämlich nicht, weil bei denen wissen wir es nämlich auch nicht ganz genau. Also worum geht es? Es geht darum, dass wir vielleicht ein gewisses normiertes Bild haben, was wir natürlich Menschen auch einfach zuschreiben. Also wenn ich Sie jetzt sehe und wir sitzen hier nett beieinander, dann kann ich mir da jede Menge Gedanken zu machen und weiß dann trotzdem nichts. Und es geht darum, dass das Menschen sind, die entweder aufgrund von ihrer sexuellen Orientierung von dem Bild, was wir auch normiert gelernt haben, abweichen. Das könnten zum Beispiel lesbische Personen sein, das können schwule Personen sein. Das sind Begriffe, die sind uns relativ vertraut, die kennen wir.
Trans- und intersexuelle.
Dann haben wir LSB,
ja.
Dann haben wir das B, das sind bisexuelle Menschen, also die eine sexuelle Anziehung empfinden für Menschen, beiderlei Geschlechtes, wenn wir das so betrachten. So, das ist alles, da geht es alles um sexuelle Orientierung. Jetzt haben wir da noch das A als Buchstaben. Das ist für viele Leute auch erstmal neu und die Frage, was ist das? Ja, früher hätte man vielleicht gesagt, ich habe gar keinen Bock auf Sex. Dafür gibt es natürlich auch einen wissenschaftlichen Begriff.
Asexuelle.
Menschen, die asexuell empfinden, also die sich romantisch in eine Person verlieben, und aber gar kein Interesse haben an dem sexuellen Kontakt. Und umgekehrt gibt es Menschen, die aromantisch sind, die sich einfach nicht in Menschen verlieben, aber trotzdem wahnsinnig viel Lust auf Sex haben. Das ist dieses A-Spektrum, was wir haben. Und das ist auch insofern ganz interessant, dass man heute da eine Information drüber hat, weil manchmal findet man sich da auch selber. Manchmal sagt man auch selber, ich bin ja eigentlich auch nicht so ganz immer nur das eine, sondern vielleicht ist es so, vielleicht habe ich mich in meinem Leben als Frau auch mal in eine Frau verliebt und trotzdem kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, mit der Person irgendeine sexuelle Handlung zu haben, aber ich habe so eine wahnsinnige Nähe, die Person ist mir einfach romantisch. Sehr bedeutsam.
Ich liebe sie einfach.
Genau. Und das ist halt dieses A, was wir da haben, was da eine wichtige Komponente reinbringt.
Und was ist Plus?
Und
Plus das, ist alles andere.
Das Plus bedeutet, da gibt es dann vielleicht auch noch ein bisschen was mehr, was wir nicht mit dem Buchstaben jetzt sofort erfasst haben. Und das will einfach nur sagen, wir denken das mit. Das mit dem Plus ist eine etwas neuere Geschichte. Und warum ist das für uns auch ein bisschen schwierig? Weil natürlich das Bewusstsein gestiegen ist. Die Menschen gucken viel stärker, was bin ich denn eigentlich selber? Das spielt für die Menschen vielleicht auch eine größere Rolle als früher. Das ist auch eine Form von Befreiung, zu sagen, ich darf mich auch ein bisschen selber entdecken und sagen, was bin ich denn? Und deswegen sind es mehr Buchstaben geworden. Und wir haben das dann ja oft, dass dann die Frage ist, ist das denn jetzt LSBTIQ zum Beispiel? Oder ist es LGBTIQ? Naja, das eine ist Deutsch, das andere ist Englisch.
Die Frage ist nur, ob man alles labeln muss, ne? Also ich weiß nicht, ob man wirklich alles labeln muss und dann plus noch für, es könnte ja irgendwann mal, könnten es 20 Buchstaben sein, dann ist es ja vollkommen ungebräuchlich, ne?
Ich sag's mal so, das ist manchen Menschen wahnsinnig wichtig und andere Menschen sehen es vielleicht auch ein bisschen anders, aber das ist, glaube ich, wie bei allem in der Welt. Also es gibt Personen, denen ist es wahnsinnig wichtig zu sagen, ich bin Europäerin. Und jemand anders sagt, Deutsch ist mir wichtig. Und eine andere Person sagt, nee, hört mal zu. Also mit den Bayern da unten habe ich gar nichts zu tun. Die sind doch gefühlt schon Österreich. Ich bin Norddeutsch.
Ja, oder Weltenburger.
So. Und wenn man dann in Schleswig-Holstein wohnt, sagen die, nee, wir sind der echte Norden. Und bei uns ist das auch so, wenn man sagen würde, ihr seid doch alle Norddeutsche, dann sagen wir aus Bremen dann, nee, aber nicht mit den Hamburgern. Und wenn ich jetzt jemanden frage aus Fegesack, dann sagen die, nee, aber Bremen-Nord. So.
Aber daran merkt man schon, dass es auch Abgrenzungen gibt, die gar nicht sein müssen, wo ich beim aktuellen Thema wäre, dass sich sozusagen die Community, die queere Community von der FDP abgrenzt, indem sie sie vom CSD ausgeladen hat. Ich finde die Argumente, die dagegen, also ich finde den Anlass, Gender, ne, es ging darum, dass die FDP das Gendern in der Behörde verbieten wollte oder will, dass der Anlass, dass man sich darüber geteilter Meinung sein kann, das verstehe ich, aber dass man das macht, was man selbst erfährt, ausgrenzen, das verstehe ich auch tatsächlich nicht. Ich finde, das ist ein Argument. Eigentlich sollte man ja seine Feinde umarmen, ne? Also die einladen, extra einladen und ihnen nochmal erzählen, warum das Gendern Menschen wichtig ist.
Ich sag's mal so, Frau Helwig. Ja. Ich glaube, wir haben alles in uns drin und manchmal möchten wir Menschen umarmen und manchmal empfinden wir das auch nicht so. Und man muss jetzt den Personen auch zugestehen, es handelt sich hierbei immer noch um eine Demonstration einer Minderheit, dass man vielleicht auch da an manchen Stellen deutlich sein darf. Also ich sage es mal ganz offen, wir haben auch eine riesen Frauenbewegung hinter uns, die sicherlich nicht bis zum Ende gekommen ist. Wir haben nicht an jeder Stelle da Gleichberechtigung. Und da ist das auch so, dass bestimmte politische Positionen irgendwo konträr gewesen sind. Und da hinterfragt auch niemand, ob man jetzt irgendjemand zu einer Demonstration einlädt. Denn darum geht es ja. Es geht ja um das gemeinsame Demonstrieren. Und ich glaube, es geht nicht vorrangig darum, ob man jetzt einer Person, die ein FDP-Parteibuch sagt, du darfst jetzt nicht an der Demonstration teilnehmen. Sonst geht ja darum, dass die politische Partei FDP das ja auch als eine Bühne benutzen will mit einem eigenen Fahrzeug und so weiter. Und jetzt muss man ja ein bisschen sich einmal angucken, was da passiert ist. Also ich sage vielleicht noch mal ganz grundsätzlich, ich bin ja nicht der CSD-Verein, sondern ich bin angestellt beim Rat- und Tatzentrum. Aber das ist ein Unterschied. Eine Meinung habe ich dazu natürlich trotzdem. Und ich kenne auch viele Leute in der FDP, auch in Bremen, die mit diesem Papier, was die FDP rausgegeben hat, überhaupt nicht einverstanden gewesen sind. Ich weiß, dass das auch innerhalb der Partei darüber viel Diskussionen gegeben hat. Das sollte man vielleicht auch an der Stelle betrachten. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Leute an der Demo teilnehmen oder der CSD-Verein das alles über einen Kamm schert. Was aber der Punkt dabei ist, die FDP hat dieses Papier lanciert, was ich für populistisch halte. Ich habe es mir auch damals durchgelesen. Und was ja damals gesagt wurde, ist, wir verbieten, dass Schulen und Behörden gendern dürfen. Hm. Und das heißt, dieses Verbot, also sie stellen es anders dar, aber das Verbot ist in dem Papier gewesen, was die FDP in die Bürgerschaft gegeben hat. Seitens der Regierung oder seitens des Senats hat es ja überhaupt gar kein Papier zu keinem Zeitpunkt gegeben, dass in Bremen Behörden, Schulen oder irgendwem das Gendern vorschreibt. Sondern es gibt nur Handlungsempfehlungen, wie man etwas schreiben kann, wenn man das machen möchte. Mhm. Und selbstverständlich möchten Lehrkräfte, die zum Beispiel queere Menschen in ihren Schulklassen haben, auf die Personen Rücksicht nehmen. Viele Schulen wollen damit ein Zeichen setzen. Jungen Menschen ist das unglaublich wichtig. Und die FDP hat dieses Papier zu einem Zeitpunkt lanciert, wo sehr, sehr ähnliche Papiere zum Beispiel vom äußersten rechten Rand wie der AfD und so weiter gekommen sind, wo man das natürlich auch politisch instrumentalisieren wollte, wo die FDP auch im Bund sehr, sehr Schwierigkeiten hatte. Es ging um Wahlkampf und so weiter. Und deswegen würde ich dieses Papier auch als ein Stück Populismus empfinden, weil es die Tatsachen verdreht. Also es gibt gar keine Vorgabe, die sagt, es müsste gegendert werden, sondern das Verbot, dass es nicht erlaubt ist, das wiederum hat die FDP formuliert. Und selbstverständlich ist es für queere Menschen eine queerfeindliche Politik, das kann man nur so empfinden, wenn man.
Das ist schon eine queerfeindliche Politik, wenn man einen Antrag stellt. Also nein, ich würde nicht, dass nein. Die FDP queerfeindlich ist, das wäre mir jedenfalls neu.
Naja, also dieses Papier ist schon diametral entgegengesetzt vieler, nicht aller queerer Personen. Wir haben eben gesagt, das ist keine homogene Gruppe. Aber für die Personen, wo es ums Gender geht, das haben wir vorhin noch gar nicht erklärt, wo es also darum geht, dass Personen das Geschlecht zum Beispiel, was sie bei der Geburt zugewiesen bekommen haben, weil die Hebamme das Kreuz an der Stelle gemacht hat, wo die sagen, das passt für mich nicht, dass die eben sagen, das möchte ich auch berücksichtigt haben in dem, wie man mich anspricht und in dem, wie man mit mir kommuniziert. Ich habe das zum Beispiel lernen müssen. Mir ist das nicht von vornherein einfach gefallen. Ich habe aber auch als junger Mensch
gar nicht
irgendwann mal lernen müssen oder ich wollte das dann auch lernen, dass man zum Beispiel damals mit einem Binnen-I geschrieben hat, um eben auch die Gleichberechtigung der Frau zum Beispiel zu berücksichtigen.
Aber Herr Linker, wenn ich Sie mal unterbrechen darf, das darf ja noch jeder selber entscheiden. Also ich zum Beispiel gendere nicht und ich lasse mir das auch nicht sagen, dass ich gender muss. Ich finde nicht, dass man mir, also da geht es ja um Behörde, das sehe ich schon ein, aber der Weserkurier gendert zum Beispiel auch nicht, weil das Gebrauchssprache ist und ich vertrete das auch. Ich meine nur, man kann das hier alles sehen und dass man sich darüber ärgert und dass man das unmöglich findet, sehe ich alles ein. Populismus, ja, ich glaube, es gibt keine Partei, die nicht auch populistisch ist, aber davon mal abgesehen, genauso populistisch wie die Grünen mit ihren queeren Ampelmännchen, auch sehr populistisch in meiner, aber können wir ja gleich noch drüber reden. Ich verstehe nur nicht, ich finde, das ist so eine überzogene Reaktion. Ich verstehe die Reaktion, das Verurteilen, Anprangern, vielleicht Herrn Scheck und andere mal einladen und denen vielleicht sagen, oder warum das wichtig ist. Aber dann jemanden so, also ich finde die Reaktion so übertrieben. Das ist meine Frage, warum man jemanden ausschließt, anstatt ihn einzuladen und ihm das verständlich zu machen, warum das für jemanden, der einen Behördenpost kriegt und dem das wichtig ist, nicht eins ist, ob er angesprochen wird oder nicht. Verstehen Sie, was ich meine?
Ich verstehe das sofort. Nur ich möchte nur einmal noch mal sagen, also ich verstehe, was Sie sagen, ich will mir das nicht vorschreiben lassen und so weiter und so fort. Ich möchte aber noch mal darauf hinweisen, den Vorschlag, den die FDP eingebracht hat, der hat eine klare Vorschrift drin gehabt. Und zwar die Vorschrift hat gesagt, wir verbieten, dass ihr das tut. Ich kann jetzt zum Beispiel als Behörde sagen, es gibt ja auch Behörden, die viel Schriftverkehr mit einer Person haben. Ich habe vielleicht eine Person, die aufgrund eines Unfalls oder sonst wie schwer behindert ist und Bürgergeld bezieht oder die Mietzuschuss bezieht. Da habe ich vielleicht jedes Jahr mehrmals Kontakt mit der gleichen Person. Und ich weiß vielleicht, dass die Person, dass der das persönlich wehtut, wenn ich die so und so anspreche. Und dann habe ich als Behörde vielleicht wirklich die Möglichkeit, darauf Rücksicht zu nehmen in dem Anschreiben. Die FDP hat aber den Vorschlag gemacht, dass ich zum Beispiel diesen Ermessensspielraum als Person jener Behörde habe, gar nicht mehr habe. Oder eine Lehrkraft oder so. Und deswegen sage ich immer so, das darf man immer nicht vergessen. Das Beispiel, was Sie gebracht haben, ist, wir nehmen uns das raus, das nicht zu tun. Da sage ich immer, ja, das ist euer gutes Recht, das
vielleicht
können Sie auch tun.
Vielleicht ist es in 5 Jahren noch anders,
weil,
kann auch sein.
Weil es dafür ja eben kein Verbot oder Gebot gibt. Nur das wird immer sehr populistisch in meinen Augen dargestellt, als wäre das so. Diesen Zwang gibt es nicht. So, aber auf der anderen Seite,
FDP regiert ja in Bremen auch nicht und wird in Bremen wahrscheinlich auch nie regieren.
Nein, nur die FDP hat ja darauf auch Repliken bekommen. Es hat ja auch einen offenen Brief gegeben und so weiter. Die FDP sitzt auch mit einer Person im queerpolitischen Beirat der Bürgerschaft und so. Also die Möglichkeit, darüber in Austausch zu gehen, das Gespräch zu suchen, das wäre ja absolut möglich gewesen. Deswegen hat es ja dazu auch eine Stellungnahme, ich sag mal, im politischen Raum ja auch gegeben, wo man gesagt hat, so und so nicht. Und man soll sich immer im Klaren darüber sein, diese Sachen werden natürlich auch diskutiert. Und trotzdem, finde ich, darf man sich auch überlegen, ob man einer politischen Partei, denn davon reden wir ja hier, ob man ihr eine Bühne gibt, wenn man dezidiert der Meinung ist, da hat sie die Interessen von Leuten verletzt. Und wir sehen das auch, das darf man auch nicht ganz vergessen, auf anderen CSDs, dass dann teilweise die Meinungsäußerungen ja auch fast das gewaltfreie Spektrum verlassen, wo dann also bestimmte politische Parteien da auftauchen und dann eben auch Gewalt unter Umständen dann auch fast schon provoziert wird.
Ja, aber nicht die FDP.
Und das muss man sich halt überlegen.
Ich dachte halt, alle Demokraten sollten gegen die AfD zusammenhalten und nicht sich, auch wenn es eine Organisation ist, gegen die Liberalen.
Also ja.
Die wirklich über jeden Zweifel erhaben sind in irgendeiner Weise.
Aber das ist keine Einbahnstraße.
Nee,
also wenn wir alle zusammenhalten wollen, wofür ich unglaublich für bin, weil ich glaube, wir haben auch Zeiten, wo wir das Zusammenbringende ja auch nach vorne bringen müssen. Dann wäre es aber auch eine gute Gepflogenheit gewesen, von der FDP mal zu sagen, wir reden vielleicht auch mal mit den Personen, die es betrifft und informieren uns mal, wie groß denn die Verletzungen sind, die wir damit machen. Also es wäre ja auch möglich gewesen, in eine andere Form des Diskurses zu gehen. Aber hier hat man einen politischen Punkt machen wollen bei bestimmten Wählergruppen.
Die Mehrheit der Bevölkerung ist gegen Gender, das muss man sagen. Ne? Also das heißt ja nicht, dass eine Minderheit trotzdem sagen kann, ist mir scheißegal, was die Mehrheit
Nur ich sage es ganz offen, wenn es mir wichtig ist, an einem CSD teilzunehmen, dann sollte ich mit der Gruppe, die dort eben ist, auch vielleicht eine andere Form des Gespräches suchen und nicht solche Gesetzentwürfe machen, die schon auch in der Formulierung und so weiter nicht so waren, dass die Personen nicht verletzen, sondern also sie wissen das genauso gut wie ich, was da drin gestanden hat. Der Weserkurier hat auch darüber berichtet. Und das war auch in der Form, wie es formuliert war, nicht ohne. Das war auch bewusst zugespitzt. Mhm. Und ich sag mal so, also wenn man in der Politik unterwegs ist und da auch nicht mit dem Florett fechtet, sondern auch mit der Keule unterwegs ist, dann muss man das auch ertragen, dass jemand anders sagt, ich weiß gar nicht, ob es zurückkeulen ist, aber dass jemand anders sagt, das hat jetzt für diesen Moment auch mal eine Konsequenz. Und Sie haben ja jetzt auch nicht das per se gesagt, sondern Sie haben dazu sich geäußert. Sie haben gesagt, das ist dies Jahr nicht. Wir suchen danach nochmal das Gespräch und gucken, wie es nächste Jahr.
Da habe ich allerdings eine andere Haltung.
Und ich habe auch Leute gesprochen, die in der FDP in Bremen was gemacht haben, die nach diesen Geschichten gesagt haben, das hat mich so verärgert, wie sich die FDP verändert hat, wohl bemerkt, dass sie aus der FDP in Bremen ausgetreten sind.
Ja, ich finde das ganz schön hochgehängt. Aber ich finde auch, das ist nur meine persönliche Meinung, dass wenn einer mit die Keule nimmt, dass man erst recht das Florett benutzen sollte. Weil sonst wird alles immer schlimmer. Egal.
Ich habe das auch gar nicht als Keule empfunden.
Nee, weil Sie sagten, ne, das nicht so vorsieht. Der Antrag war ja mit der Keule geschrieben sozusagen. Etwas ein schiefes Bild, aber Sie wissen, was ich meine. Was halten Sie von den queeren Ampelmännchen? Man kann das ja machen, mir ist das voll, also mir ist es egal. Ich habe überhaupt nichts dagegen, aber ich denke immer, hä? Ist das nicht irgendwie schräg? Ist das jetzt wirklich ein Thema? Ist das jetzt wirklich ein Thema? Das ist das, was mich so wundert. Finden Sie, das bringt irgendwie uns nach vorne in Bremen, was Queer-Freundlichkeit oder Feindlichkeit oder so betrifft? Ich habe natürlich einen anderen Blick als Sie, weil ich ja nicht queer bin.
Sie ahnen es schon. Sie finden, dass ich denke, es gibt auch da gar keine einfache Antwort. Ah, ja. Also ganz grundsätzlich muss man sagen, die Gewaltdelikte gegen queere Menschen haben stark zugenommen. Mm. Das ist wirklich nicht ohne. Mm. Wir erleben das auch in der Beratung. Ich habe Zahlen aus unserer Beratungsstelle, die sagen, die Personen, die in der Beratung von Gewaltübergriffen und so weiter berichten, das hat zugenommen. Und das hat so stark zugenommen, dass wir also im ersten Halbjahr 25 schon mehr hatten als in 24 und in 24 eine Zunahme gegenüber 23. Ihre Kollegin Sarah Sundermann hat mich interviewt da sind Zahlen auch genannt worden. Und das erlebt die Polizei, das erleben wir, das sehen wir überall. Und das ist natürlich auch was die queeren Menschen in Bremen erleben. Wir haben, dass das viele uns berichten, dass sie sich nicht mehr sicher fühlen, dass sie sich überlegen, kann ich zu so einer Veranstaltung wie zum CSD hingehen. Viele, viele Paare, ich freue mich, wenn ich auf der Straße mal welche sehe, aber viele Paare sagen, ich traue mich einfach nicht mit der Person, mit der ich zusammen bin, Händchen halten, durch Bremen zu gehen. Ja. Das stellen die sich mal vor. Mhm. Das ist, glaube ich, in ihrem Leben selten Realität gewesen. Vielleicht mag es Länder gegeben haben, wo man das so empfunden hat, aber für queere Menschen ist es eine Realität heute 2025 in Bremen. Und insofern sage ich, okay, da geht es vielleicht um Sichtbarkeiten, da geht es um was denken und selbstverständlich nehmen wir diese Ampelfiguren wahr. Also an anderen Stellen sehen wir die ja auch. Ich sehe die in Köln, da ist das dann, was weiß ich, das Mainz, das ist das mit Sendung mit der Maus, in Mainz ist es Mainzelmännchen. Und
in Bremen ist es der Weihnachtsmann immer zu Weihnachten. Und es gibt auch noch was.
Ne? Da sind wir, Freimarkt sind es, glaube ich,
Stadtmusikanten. Genau.
So, und jetzt bin ich bei einem politischen Punkt. Sie haben ja auch einen politischen Podcast, wo ich dann sage, wenn ich jetzt aber die Diskussion sehe, wer dann auch sich daran beteiligt. Und dann geht es natürlich um Kosten. Und ich glaube, wir wissen alle, dass Bremen an jeder Stelle nicht genug Geld hat und es trotzdem an manchen verschwendet. Nur, der Punkt ist, als diese Freimarkts-Schablonen kamen und als die Weihnachtsmännchen kamen zum Weihnachtsmarkt, da haben mit Sicherheit die Medien nicht darüber informiert, ich kann mich zumindest nicht erinnern, was die Sachen kosten. Und da hat keiner gesagt, also das ist ja wohl und so, da haben alle gesagt, ach, wie niedlich.
Aber da haben die Grünen auch nicht gesagt, wir wollen Weihnachtsmänner oder Stadtmusikanten in der Ampel.
Richtig.
Sondern das hat irgendwie hier die Tourismusförderung oder so gemacht, das ist ja was anderes, finde ich.
Ja, nun ist das so, die Finanzierung... Also es gibt einen Landesaktionsplan, den Bremen ja auch macht. Sie können sich vorstellen, dass die Verkehrsbehörde da nicht federführend was dazu beiträgt. Vielleicht wäre das ja mal ein Beitrag, den das Verkehrsressort machen könnte.
Das kann auch der Tourismuschef fordern, finde ich auch. Bremen als queerfreundliche Stadt für alle Tagesgäste.
Ich kann Ihnen aber auch nicht sagen, ob das jetzt das beste Instrument ist, ob das Geld gut angelegt ist und ob das auch was ist, womit man eine Schlagzeile machen will. Das ist ja augenscheinlich gelungen.
Ja, das ist grüner Populismus, das ist, wollte ich ja nur sagen.
Ne? Das ist etwas, da lasse ich mich auf die Diskussion ein. Was ich Ihnen aber versprechen kann, ist, dass ich viele queere Menschen kenne, auch viele junge Menschen kenne, denen diese Symboliken auch einfach viel bedeuten. Mm. Und ich nehme das auch wahr.
Wie die Regenbogenfahne, die
irgendwie das, wird das zum ist Beispiel. So. Das ist so. Und ich habe einen Polizisten meiner Veranstaltung getroffen und die haben auch von der Polizei solche Symboliken. Der hatte einen Kugelschreiber drin, nur mit so ein paar farbigen Kugeln an der Metallschiene. Ich habe das gesehen, ich wusste, dass das von der Beratung der Polizei der Kugelschreiber ist. Das gesehen und wir hatten ein ganz anderes Thema und dann habe ich den darauf angesprochen und habe gesagt, dass ich das ein super Signal finde, weil ich das sofort wahrgenommen habe und mir suggeriert, ich bin bei dem in einer Form von Sicherheit, dass ich vielleicht auch was ansprechen könnte. Mhm. Und hat er gesagt, ja, genau deswegen trage ich den auch. Mhm. Und wir sind das gewohnt, auf diese Symboliken zu achten. Das ist für uns sehr tief drin. Und wenn ich das bei der Tür vom Supermarkt sehe oder bei den Fahnen vorm Weserstadion und so weiter. Das hat für uns eine Bedeutung oder die Eckfahnen im Weserstadion. Mm. Und insofern, es ist nicht nur Symbolpolitik, sondern es macht auch was mit den Menschen, die betroffen sind, weil man das Gefühl hat, ich werde irgendwie gesehen und ich erfahre eben nicht nur die ganze Zeit Diskriminierung und Gewalt, sondern ich erfahre vielleicht auch mal das Gegenteil.
Die ganze Zeit, ist das so?
Das empfinden schon viele so.
Ja, weil ich denke immer an das Gute im Menschen und denke, jeder tritt jedem vorteilsfrei entgegen und die sexuelle Orientierung interessiert mich zum Beispiel gar nicht. Ich bin einfach, sitze mit einem Menschen zusammen und bin ein Menschenfreund. Und deswegen würde ich zum Beispiel keine Regenbogenfahne mir anpinnen, um ihn zu signalisieren, dass ich natürlich vollkommen einverständlich damit bin, weil das für mich so selbstverständlich ist. Ich weiß, das gilt nicht für jeden, aber ich habe gedacht, im Jahr 2025 ist das eigentlich jedenfalls für die große Mehrheit wird es ja wohl gelten. Ne?
Ich hoffe das sehr. Ich glaube da auch ans Gute, genau wie Sie, und habe auch das Gefühl, dass sich was verbessert hat. Mm. Man muss fairerweise sagen, die Statistiken sind im Moment schon auch ein bisschen erschreckend.
Wer sind denn da die Täter eigentlich? Hat das was mit der Religion und der Herkunft auch zu tun oder reden Sie da nicht gerne drüber?
Ich drücke es mal anders aus. Hm. Ich würde mit Ihnen da gerne drüber reden, wenn wir ganz genaue Zahlen hätten. Hm. Die haben wir aber gar nicht.
Also es gibt insofern, ja auch eine hohe Dunkelziffer
insofern fällt das schwer. Was wir ein bisschen wissen ist, dass die Gewalt, das ist auch wenig überraschend, das ist bei allen anderen Gewaltdelikten ähnlich, dass die Gewalt vor allem von Männern ausgeht. Ja. Also wir haben das einfach total wenig, dass wir Frauenschlägertrupps haben, die durch die Stadt gehen oder so. Das komischerweise berichten sie das auch selten. Ich kriege es auch nicht mit. So, das heißt also, wir können auf jeden Fall sagen, die Gewalt ist in der Regel männlich. Und was wir auch wissen ist, es gibt einen Hang dazu, dass das junge Männer sind, die auch selber vielleicht in irgendwelchen Findungsphasen mit ihren eigenen Männlichkeitsbildern sind, die sich abgrenzen wollen, weil ich bin halt einfach auch maximal männlich, wenn ich mich von allem abgrenze, was ich als nicht männlich definiere.
Es sind Gruppen oft, wo man sich das auch noch vorstellen kann.
In Gruppen von jungen Männern schaukelt sich das leicht nochmal zusätzlich hoch. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, da gibt es tatsächlich eben auch Statistiken zu. Das wissen wir, die Gewalt geht in einem hohen Maße von rechts aus. Also Menschen, die, ich sag mal, in dem rechtsextremen Spektrum im weitesten Sinne verhaftet sind, haben fast immer auch eine Gewalttendenz gegenüber queeren Menschen. Wie gegenüber vielen, vielen anderen Minderheiten ja auch. Ob das jetzt obdachlose Menschen sind oder, das wissen wir ja. Diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die ist da tief verwurzelt.
Aber es gibt auch Kulturen, in denen Homosexualität zum Beispiel oder queer sein auch verboten ist, ne? Bestraft wird und so weiter. Ja. Das heißt, man darf schon sagen, dass es Kulturkreise gibt, wo sich die Menschen auch viel schwerer tun, selbst wenn sie in Deutschland sind und sehen, dass es hier selbstverständlich ist, wenn es keine Zahlen gibt. Aber leider muss man das auch feststellen.
Also ich sag mal so wie bei uns vor ein paar Jahrzehnten. Genau. Wir dürfen ja nicht vergessen, wann der Paragraph 175 bei uns abgeschafft wurde und wie viel verurteilte Personen wir noch in der Bundesrepublik gehabt haben. Mhm. Naja, mit teilweise, ich sag mal, einem Paragraphen, der noch aus der Zeit des Nationalsozialismus
stammt. Ich wollte gerade sagen, im Nationalsozialismus.
Also, das ist, also ich will damit nur sagen, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht so überhöhen, weil wir haben auch keine ruhmreiche Vergangenheit.
Nee, aber
also,
ich meine, muss es einfach sagen dürfen, ne? Ohne dass man jemandem das vorwirft.
Anderswo ist es viel schlimmer, als wir das jetzt im Moment haben. Mhm. Wir brauchen gar nicht weit gucken. Polen, Ungarn, mhm, und so weiter. Also wir sehen das auch anderswo. Wir sind aber auch in Deutschland nicht gerade Vorreiter. Das muss man auch sagen.
Ich wollte nur sagen, man muss das sagen dürfen, ohne dass man gleich
das ist ja überhaupt keine Frage, verurteilt wird.
Weil Sie haben ja auch zum Beispiel auch, die Rat und Tat berät ja auch queere Flüchtlinge.
Genau.
Das ist ein Thema mit Sicherheit. Ne?
Selbstverständlich.
Die Schwierigkeiten haben, die aus ihren Ländern geflüchtet sind, weil sie queer sind. Oder wahrscheinlich auch welche, die hier sind und trotzdem noch Schwierigkeiten haben. Denn sie plädieren zum Beispiel auch für queere Gemeinschaftsunterkünfte, was ich sofort verstehen kann. Dass man in so einer Gemeinschaftsunterkunft auch wieder diskriminiert wird oder auch Angst haben muss oder sich Sorgen machen muss oder auf wenig Verständnis stößt.
Also
wieso kann Bremen das nicht hinkriegen? Weil die müsste ja nicht riesig sein, schätze ich mal. Man kann das hier ungefähr Wo ist das Problem? Ich verstehe das Problem nicht, ehrlich gesagt.
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das verstehe ich auch nicht. Mhm. Wir probieren das mit den Behörden und der Politik zu diskutieren. Sie haben sich mit uns ein bisschen beschäftigt und verfolgen uns sicher auch schon viele Jahre. Wir probieren solche Fragen auch immer in einem ganz konstruktiven Diskurs irgendwie zu klären, weil das auch viel mehr bringt. Also auch zu hören, wir können die Probleme für die Behörden nicht lösen, aber auch ernst zu nehmen, wenn sie sagen, das ist für uns ein Problem, warum wir da jetzt nicht weiterkommen. Ich habe den Punkt ehrlich gesagt auch noch nicht ganz verstanden.
Vor allen Dingen,
es für andere Minderheiten und Gruppen ja durchaus auch Ansätze gibt für Lösungen. Wir haben das gleiche Problem ja auch anderswo. Wir haben das auch bei vielen geflüchteten Frauen, weil das auch zum Teil Regionen sind, wo Frauen selber alleine praktisch gar keine Rechte haben und wo häufig auch Missbrauchsgeschichten und so weiter sind. Das sind auch bei unseren queeren Geflüchteten viele, viele hochtraumatisierte Personen. Und da probiert Bremen auch was zu machen. Ich will so eine Lanze für Bremen an der Stelle brechen. Wir haben in Bremen am Anfang eine bessere Situation gehabt als anderswo, weil Bremen das Problem an sich verstanden hat. Und wir am Anfang noch die Möglichkeit hatten, die Person relativ zügig in individuellen Wohnraum zu bringen. Deswegen waren wir auch gegen eine Gemeinschaftsunterkunft,
genau,
weil wir gesagt haben, das andere ist der bessere Weg.
Ja, genau.
Die Leute kommen viel mehr zur Ruhe.
Jetzt geht es aber nicht mehr, weil es keine Wohnung
ist. Es ist nur genau, das ist unser Problem.
Aber Herr Linke, ich bin da nicht so großzügig mit der Bremer Politik. Die sich natürlich als auch immer tolerant, Bremen ist tolerant, weltoffen, das stimmt ja wahrscheinlich auch, selbst wenn wir die Taten zunehmen, ist es in Görlitz wahrscheinlich noch anders.
Richtig.
Auf jeden Fall, das kann man ja alles sagen, aber da, wo man praktisch ohne großen Aufwand, meiner Meinung nach, weil die Kommune selber Immobilien besitzt, ohne großen Aufwand sagen könnte, wir machen das, und zwar sofort, wenigstens, es müssen ja gar nicht für alle sein, aber alle 50 denen man das bieten würde, wäre ein Riesenschritt. Ich habe wenig Verständnis dafür, dass das nicht geht. Sie sind sehr freundlich und geduldig.
Ich teile das, was Sie gesagt haben, uneingeschränkt.
Mhm.
Und auch nicht alles, was wir jetzt auf Papier gebracht haben und was wir der Politik und den Behörden geschickt haben, war freundlich. Aber ich habe die große Hoffnung, dass Sie nach wie vor probieren, eine Lösung zu suchen. Grundsätzlich muss man sagen, dass sich die Situation eher verschlechtert hat. Ich kann verstehen, dass diese Hotels, die sie hatten, auch wahrscheinlich recht teuer waren in Miete und so weiter und so fort. Nur wir haben eine Situation gehabt, dass es Unterkünfte gab, wo auch das Personal, das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei, es geht nicht nur um die Räumlichkeit, sondern auch das Personal, sehr aufmerksam war. Wir wissen, dass sich die Leute da wohler gefühlt haben. Und dann hat man die gleichen Personen, die schon eine bessere Situation hatten, dann, wo man das abgeschafft hat, wieder in diese großen Gemeinschaftsunterkünfte gebracht, die, glaube ich, für jeden von uns
eine
Zumutung wären.
Also
ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich so leben müsste. Und von daher, ich hoffe sehr, dass da was passiert und ich hoffe sehr, dass viele ihren Podcast hören und gehört haben, dass Silke Hellwig jetzt auf den Tisch gehauen hat und sie hat unsere Seite stellt.
Erfahrungsgemäß Wahnsinn.
Unsere Seite stellt, weil das, was Sie gesagt haben, ich teile es uneingeschränkt. Ich finde auch, Bremen müsste den Anspruch haben, da eine Lösung zu finden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das finanziell nicht darstellbar ist. Aber
dann lieber auf die Ampelmännchen verzichten, wenn ich das mal sage.
Also wenn ich mir das aussuchen kann, verzichte ich auf die Ampelmännchen. Ich weiß nur, dass es tatsächlich da auch um andere finanzielle Dimensionen geht.
Na klar. Es sind auch gar keine Ampelmännchen, es sind Ampel-LGBTIQ+.
Ja.
Männchen ist ja schon.
Sagen wir Ampelpersönchen.
Genau, Ampelpersönchen. Das ist ein sehr schöner Ausdruck. Das Rat- und Tatzentrum wurde vor 43 Jahren gegründet. Das ist schon eine tolle Geschichte, muss man sagen. Als drittes in Deutschland habe ich gelesen.
Ja.
Wie viele Haupt- und Ehrenamtliche sind Sie denn? Sie sind hauptamtlich.
Das ist richtig.
Sie haben noch eine Sekretärin. Aber das Rat- und Tatzentrum, was ja toll ist, speist sich vor allen Dingen aus ehrenamtlicher Arbeit, wenn ich das richtig sehe. Wie viel sind Sie denn ungefähr?
Also wir haben viele auch kleinere Stellen, aber beschäftigte Personen sind wir im Moment 16 Personen.
Das ist schon.
Das ist eine Bank.
Mhm.
Und
wie viele
haben wir im ehrenamtlichen Bereich wesentlich mehr. Das liegt daran, dass sich bei uns sehr, sehr viel Selbsthilfegruppen treffen, die natürlich alle ehrenamtlich angeleitet sind. Das kann man also leicht hochrechnen. Wenn wir, was weiß ich, 20 Gruppen haben, meist bestehen diese Leitungen aus so 2 Personen.
Mhm.
Dann haben wir da sicherlich schon mal 40 Leute. Personen. Mhm. Dann betreiben wir ja ein Café, das Quer.
Mhm.
Und das wird rein ehrenamtlich gemacht. Auch da haben wir bestimmt 30 Personen, die sich in diesem Umfeld engagieren. Und dazu kommen dann eben auch noch Personen, die das zum Beispiel zu einem CSD machen, die das jetzt am Wochenende, wir haben das große Queer Beach Festival am Café Sand, die das dort machen. Also das kommt dann überall hinzu. Und das kann sein, dass das Personen sind, die nur sagen, ich mache das einmal oder ich mache das einmal im Jahr. So wie der ehemalige Gesundheitssenator, der letztes Jahr gesagt hat, Christian, ich habe das Gefühl, auch in meiner Funktion, beim Paritätischen, er war da noch nicht im Ruhestand, ich muss einfach bei dem, was wir auch an Entwicklungen haben, da auch sichtbar sein und ein klares Statement senden. Und der ist zum Beispiel mit uns beim CSD als Security-Mensch den ganzen Weg.
Herr Schulte, genau.
Und also das sind also Personen, die sich vielleicht einmalig für irgendwas engagieren und Personen, die permanent jede Woche Arbeitsleistung bringen, um was zu verändern. Dann haben wir die große Schulaufklärungsgruppe. Wir haben ja wahnsinnig viele Schulklassen, die Informationen anfragen, die Lebensgeschichten hören.
Wir haben extra Broschüren, ne? Sie gehen in Schulklassen. Das ist eigentlich, aber dieses ehrenamtliche Engagement ist toll. Ne?
Das ehrenamtliche Engagement ist toll und ohne das könnten wir es auch nicht machen, das muss man sagen.
Mhm.
Also keine Stadt und kein Bundesland benutzt so viel Geld, aber da sind wir ja nicht alleine, dass das irgendwie rein bezahlt funktionieren könnte. Mhm. Aber das betrifft alle. Also ich bin seit 40 Jahren bei der DLRG. Glauben Sie mal nicht, dass alle Menschen schwimmen lernen würden, wenn alle Menschen Schwimmkurse bezahlen
müssten. Dann sind wir Kameraden. Ich bin auch bei der DLRG. Ach, wunderbar. Da müssen wir uns ja duzen.
Das können wir gerne machen. Ich bin Christian.
Ich bin Silke. Jedenfalls die in der DLRG duzt man sich ja, wenn man
immer,
Kamerad ist.
Immer beim Rat- und Tatzentrum auch.
Sehen Sie mal.
Das kommt natürlich beim Rat- und Tatzentrum auch ursprünglich aus der Idee der Anonymität.
Mhm.
Aber ich denke, in Vereinen ist das auch so üblich und hat auch was Verbindendes, wenn man diese Schwelle schon mal hinter sich hat.
Ja, interessant. Ist Bremen denn eigentlich die Insel der Glückseligen? Weil es ist ja schon so, dass Bremen, das stimmt ja, ist ja nicht falsch, weltoffen und tolerant ist, schon mehr als andere Städte natürlich. Auch wenn die Zahlen steigen, würde man denn trotzdem sagen, dass man in Bremen als queere Person es doch noch leichter hat als anderswo? Oder ist das Quatsch und wir bilden uns das immer ein und denken, oh, Bremen ist so tolerant und weltoffen und liberal?
Ich lebe schon so lange in Bremen, dass ich diese Erzählung auch so in mich aufgenommen habe, dass ich immer denke, so, es fühlt sich immer so an, als wären wir besser, aber vielleicht ist es auch einfach so eine bremische Einbildung.
Mhm.
Ich weiß es nicht, aber mein Eindruck ist schon so. Also ich glaube, die Leute, die in Bremen wohnen, die machen sich bei Wahlentscheidungen nicht einfach. Wir diskutieren auch viel und gerne über Politik, das finde ich auch ganz charmant an manchen Stellen und ich habe schon das Gefühl, viele, sicher nicht alle, aber viele in Bremen sind schon sehr offen. Was wir für ein Problem haben, das wissen Sie genau wie ich, dass Bremen ja viele, viele Menschen hat, die arbeitslos sind und so weiter und so fort. Wir haben viele soziale Brennpunkte, die vielleicht bei Flächenländern nicht ganz so sichtbar sind. Und deswegen ist natürlich Bremen auch eigentlich gefordert, an manchen Stellen sozialer zu sein, weil auch die sozialen Probleme, die wir lösen müssen, auch nicht ohne sind. Mhm. Und ich habe die große Hoffnung, dass Bremen so einen Konsens hat. Und wir haben ja auch Player, die dafür eine Rolle spielen. Also wenn wir das zum Beispiel sehen, Werder Bremen, Sie haben schon mitbekommen, dass mir das auch was bedeutet. Die machen halt an vielen Stellen wahnsinnig viel. Die waren der Verein, der als allererster wahnsinnig viel Personen Sozialarbeit beschäftigt hat, um was zu machen. Und natürlich ist es schön, wenn so ein Verein dann auch anders wahrgenommen wird, warm und zugewandt. Mhm. Und nicht nur kommerziell, obwohl es so kommerziell ist.
Und obwohl Fußball als die pure Männlichkeit gilt. Ne?
Und wir eben auch nicht die Fans haben, also wenn ich in eine andere Stadt fahre als Werder-Fan, habe ich das eben nicht, dass die Leute sofort sagen, Gott, da kommt ein Werder-Fan, ich muss die Straßenseite wechseln, der wird mich gleich zusammenschlagen oder so. Wir haben ein positives Image. Und das wissen wir, geht nicht allen so. Also man kann auch Dynamo Dresden-Fan sein und ganz links. Und trotzdem wird mit Sicherheit einem immer begegnen, auch die Dynamo-Fans, das sind die, die ganz rechts sind oder so.
Ja, ja. Aber wie gesagt, trotzdem entspricht Fußball und Fußballfans ja so einer männlichen Stereotype. Ne? Ja. Das weiß ich nicht, man fährt, wer der typische Mann guckt, die Sportschau oder geht ins Stadion und fährt, weiß ich nicht, ein Auto, was so und so viel PS hat. Ein Verbrenner natürlich so. Ne?
Deswegen unbedingt.
Ist es da, glaube ich, auch wirklich schwieriger mit so einem Fanclub. Und wenn das in Bremen so geht, obwohl ja tatsächlich die Bremer Fans als ziemlich friedfertig gelten und auch eben offen gegenüber anderen. Na gut, bei Hamburg ist es vielleicht ein bisschen angespannter, aber sonst. Und Bayern München natürlich.
Also das ist schön, wenn man in Bremen in die Kurve geht und sich das mal anguckt.
Sie sind
und
aus Kurvensteher, habe ich auch gelesen.
Ja, ich gebe aber zu, so langsam bin ich gar nicht so böse, wenn ich auch mal einen Sitzplatz habe. Ich bin nur 1,65 Meter groß, das zahlt sich wahnsinnig auf. Ich muss sonst immer auf so Bierbechern stehen, damit ich gucken kann. Das ist auf Dauer wirklich anstrengend.
Gemein, ja.
Also von daher, man trifft mich jetzt doch häufiger auch im Sitzbereich. Und die Ostkurve in Bremen hat wahnsinnig viele, zum Beispiel junge Frauen oder weiblich gelesene Personen, die in der Kurve sind. Also man hat manchmal das Gefühl, fast jede zweite Person. Das macht natürlich auch was mit der Kurve. Mhm. Also diese Fußballkurven waren immer wahnsinnig sexistisch, ne?
Genau.
Und spiel nicht wie so ein Mädchen oder so.
Ja,
sie
genau.
Kennen das alles. Ne?
Ja.
Das ändert sich natürlich auch mit den Personen, die da jetzt sind, die da handeln. Das ist großartig. Und auch diese queeren Fanclubs, die viel sichtbarer sind. Wir sehen heute in jedem Stadion im Fanblock Regenbogenfahnen und so weiter. Mhm. Das wäre vor 25 Jahren noch undenkbar gewesen, hätte sich keiner getraut.
Mhm.
Und da passiert viel. Und ich hoffe, dass wir das auch ein bisschen aufbrechen. Wir haben jetzt gerade die wunderbare Frauennationalmannschaft wieder gesehen, die einen richtigen Hype auch wieder ausgelöst hat, die ja schon seit unfassbar vielen Jahren gut performt. Und der Frauenfußball in Bremen boomt auch.
Mhm.
Also,
weil die auch so erfolgreich sind,
ja,
die Werder Frauen.
Und die haben dann 25.000 Leute auch jetzt mal im großen Stadion.
Mhm.
Und gehen sie da mal hin. Das ist unfassbar, was das für ein Fußballerlebnis ist.
Mhm.
Also diese toxische Männlichkeit. Also da sind auch jede Menge Männer. Aber das verkneifen die sich da ein bisschen. Und das ist eine völlig andere Atmosphäre. Also ich kenne Leute, die sagen, ich gehe nie zum Fußball gucken und ich war mit den Kindern da im Stadion, weil da ist das anders. Also auch Frauenfußball bringt da wieder eine andere Note mit rein und ich hoffe, dass es sich ein bisschen auch da verändert.
Jetzt haben Sie mir gerade wieder ein Stichwort gegeben, toxische Männlichkeit. Das ist ja auch irgendwie ein Trend. Ne? Was heißt, gibt es auch toxische Weiblichkeit? Und wenn, warum nicht?
Ach, ich will gar nicht sagen, gibt es vielleicht auch. Ich glaube, es ist einfach nur nicht so sichtbar. Also ich glaube, unter diesem Begriff toxische Männlichkeit ist viel subsumiert. Also zum einen sind es Bilder, die wir erlernt haben. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und meine Eltern waren gut gebildet und trotzdem wurden jede Menge Sachen reproduziert. Ob man das jetzt so wollte oder nicht. Und natürlich war das so, dass man als Mann aufgewachsen ist mit Männer weinen nicht und Männer kennen keinen Schmerz und so weiter. Gibt es jede Menge Sachen. Und man wuchs auch auf dem Dorf auf mit bestimmten Frauenbildern. Und die haben eine Wirksamkeit. Also, dass Frauen und Technik nicht funktioniert und so weiter und so fort. Und wir wissen heutzutage, das hat ja auch Wirkung auf die Frauen, die dann sagen, das geht gar nicht.
Hm.
So. Aber auch die Männer sind in diesen Männlichkeitsbildern gefangen. und sind manchmal ganz froh, wenn sie da auch drüber ausbrechen können, wenn sich da mal was verändert. Also mein Coming-out hat auf dem Land mit den Männern auch was gemacht. Auf einmal fingen lauter Männer unter Männern an zu reden, was sie für Probleme haben und was sie auch beschäftigt und so weiter. Da sagen mir heute noch nach über 25 Jahren viele Freunde, dass das für sie eine Bedeutung gehabt hat und dass deswegen unser Freundeskreis heute völlig anders ist, weil wir auch nicht nur die ganze Zeit so unterwegs dann noch waren, als ob wir durch den Dschungel rennen und die ganze Zeit so mit den Fäusten auf unsere Brust schlagen müssen.
Aber ist das denn schon toxisch?
Naja, das Toxische ist ja vielleicht das, was daraus erwächst. Also ich will das Thema für heute gar nicht mehr aufmachen, aber wenn Olaf Latzel voller Überzeugung sagt, die Frau ist natürlich dem Manne untertan, weil das steht da so in der Bibel oder so, naja, dann hat er sich da eine gute Stelle rausgesucht, die sein Bild von toxischer Männlichkeit gut bedient. Hm. Und das sind alles so diese Punkte, wo man sich selber eben, wo es nicht um Gleichberechtigung geht, sondern sagt, etwas ist besser als das andere. Mhm. So. Und ich bin eingeladen gewesen vom Präsidenten der Feuerwehr. Wir haben was gemacht für Führungskräfte bei der Feuerwehr. Und wenn Sie da was hören...
Sensibilisierung sozusagen.
Sozusagen. Ja. Mhm. Wir haben ein ganz offenes Gespräch geführt und so. Aber bei manchen Sachen blieb es mir dann auch im Halse stecken. Also wo ich dann so dachte, da waren dann auch viele, viele Bilder da, wo ich dachte, das haben wir doch alles schon hinter uns. Also für mich fühlte sich das nicht okay an. Man sagt, ja, wir haben ja nur zwei Frauen bei uns auf der Wache, die ziehen sich dann immer auf dem Flur um, das passt schon.
Ja, ja, verstehe.
Oder so. Also da sieht man da...
Es sei denn, den Frauen passt, dann kann man ja sagen, ist okay, ne?
Naja, also die Frauenbeauftragte der Feuerwehr kam nachher zu mir und sagte, ich weiß gar nicht, wo ich es hätte alles anbringen sollen. Aber was glauben Sie wohl, womit die mit zu mir kommen? Mhm. Aber wenn die ein, zwei Frauen in so einer Wache sind... Und sich dann beschweren, da weiß sowieso jeder, wer es war.
Ja, stimmt.
Also, ne, so. Ja. Also ich will damit nur sagen, man macht am besten sich das immer mal ein bisschen bewusst. Man denkt drüber nach. Man muss dann auch manchmal denken, so ist das alles immer so gut, was man tut. Und ich glaube, wir alle tun gut daran, unser eigenes Handeln auch manchmal zu hinterfragen.
Das stimmt.
Wie viel sind erlernte Muster und wie wohl fühlen wir uns damit eigentlich?
Wenn man den Bogen nicht überspannt, ne? Zum Beispiel Mansplaining und so, das können Frauen auch. Das kann ich Ihnen aus meinem eigenen Erleben erzählen.
Ja,
also deswegen finde ich immer, es ist ja tatsächlich so, dass manche Sachen so einen richtigen Trend erleben. Also das Wort toxische Männlichkeit, das kenne ich erst seit vielleicht 3 Jahren und habe gedacht, komisch, man hat vorher auch schon darüber geredet, aber da war die Männlichkeit nicht immer gleich toxisch, weil toxisch ist halt sehr,
naja,
von Nachteil, also sehr negativ. Ne? Also,
naja, dieser Begriff Männlichkeit war früher vielleicht einfach ausnahmslos oder vielfach positiv besetzt. Das war ein Bild, was vorgegeben wurde und so weiter. Und heutzutage wird es vielleicht auch von einer anderen Generation nochmal anders hinterfragt. Und man guckt auch da drauf und sagt, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Gewaltdelikte zu einem wahnsinnig hohen Anteil männlich sind.
Hm.
Und dann fragt man sich natürlich schon, woran liegt denn das? Woher kommt das? Und da können Männlichkeitsbilder unter Umständen eine große Rolle spielen. Und insofern finde ich schon wichtig, es hinterfragen. Wir haben auch vorhin über andere Länder gesprochen. Auch dort haben wir das. Also das sind dann häufig ja auch sehr patriarchalisch geprägte Strukturen, wo Männlichkeitsbilder eine Riesenrolle spielen, wo Ehre und diese ganzen Sachen eine Riesenrolle spielen. Da gucken wir drauf und denken, so ein Mann wie ich guckt da drauf und denkt, ja Leute...
Aber wenn alle zufrieden, alle zufrieden
sind. So bin ich nicht aufgewachsen.
Nee, aber wenn alle zufrieden sind, also ich hatte jetzt gerade mit einer jungen Frau zu tun, die findet schon, der Mann soll gefälligst das Geld ran schaffen und sie ist zu Hause, also Trap-Wife-mäßig.
Ja.
Und ich finde, wenn alle damit zufrieden sind, ist es doch nicht meine Aufgabe, ihr zu sagen, das ist altertümlich. Finde ich nicht. Also ich finde, das kann, wer heute, weiß ich nicht, Anfang, Mitte 20 ist, der weiß, dass es auch andere Rollen gibt.
Ich sag mal so, ich würde das der Person auch nicht vorschreiben. Ich weiß nur nicht, wo das Bild herkommt. Also ich habe mich mit jungen Frauen unterhalten, die in evangelikalen Gemeinden in Bremen aufgewachsen sind, die sagen, also bei dem, wie ich mich heute befreit habe und wie ich empfinde und so, ich kann nicht mehr verstehen, wie das so viel Macht über mich hatte. Wo natürlich genau solche traditionelle Sachen dann eben auch gelebt werden und so weiter. Und das ist, was Sie gesagt haben mit Trap Vibe oder wie auch immer. Vibe, genau, Entschuldigung. Das ist natürlich dann auch wieder so, sind wir auch bei einem Begriff, der neu ist, den wir auch so vielleicht gar nicht kannten und ihre Lebenswirklichkeit wahrscheinlich auch nicht widerspiegelt als Frau, die sich, um in eine Führungsposition zu kommen, sich ja auch ganz schön durchboxen musste. Und das ist so, wo ich denke, ja, das ist eine Bewegung und wenn sich Personen damit wohlfühlen, alles klar. Nur mir wäre es dann immer wichtig, dass das auch wirklich eine möglichst eigengewählte Entscheidung ist. Und,
aber das
und
ist Rollenbilder. Aber das ist bei allem anderen ja auch gut, so, ne?
Ne, die kann man haben und wer sich damit dann wohlfühlt, ist in Ordnung. Nur man sollte halt vorsichtig sein, weil auch damit wird natürlich Politik gemacht, zu sagen, also die Leute, die das dann auch benutzen, ist dann oft so zu sagen, ja, guck mal, das sind die besseren Frauen, die machen das nee, noch so klassisch.
Ich meine
und so.
Nur, ich finde, man muss es tolerieren können, genauso wie ich genau das Gegenteil toleriere. Ich musste mich gar nicht so durchboxen, ich habe einfach Glück gehabt, wenn ich mal ehrlich bin.
Das ist auch mal, ganz gut. Ich hab an eine Person denken müssen. Mir hat das sehr zu denken gegeben. Sie haben mit Sicherheit als politische Journalistin das auch ein bisschen verfolgt. Elisabeth Motschmann in Bremen. Hm. Hat irgendwann mal ein Interview, ich glaube, im Spiegel gegeben. Und sie wäre sicherlich eine gute Verfechterin dieses Traditional Wife Standards gewesen. Hat das auch im Bundestag und sonst wo viel vertreten. Und hat dann später ein Interview gegeben, was ich gelesen hatte, wo sie gesagt hat, also sie würde sich heute als Feministin empfinden, würde ihre damaligen Positionen nicht mehr teilen. Und sie wäre auch ein Stück weit... würde sie sich, ich sag's mit meinen Worten, vielleicht korrumpiert gefühlt haben von dem System, in dem sie war, dass sie das nicht hinterfragt hat und dafür ja auch wahnsinnig gekämpft hat.
Ich kenne dieses Interview, glaube ich. Da ging es darum, dass sie gegen die gleichgeschlechtliche Ehe war und das später bereut hat, diese Dings. Aber da hat sie nicht gesagt, dass das daherkommt, weil das ist ja wie, wenn ich jetzt Dachdeckerin bin und sage, ich konnte das vor 40 Jahren noch nicht, ne? Also diesen Lehrberuf aus. Ich finde nur, die Toleranz muss in jede Richtung gehen. Also man muss ja nicht selber sagen, ich bin gerne Mutter und Hausfrau, aber ich habe das Gefühl, und man liest das auch, dass Frauen da Probleme haben, sich damit zu outen. Das heißt, offensichtlich gibt es in manchen Kreisen, dass das Pendel schon wieder in die andere Richtung ausschlägt. Das darf es halt auch nicht sein.
Natürlich nicht. Also eine Person darf sich damit wohlfühlen, womit sie sich wohlfühlen möchte.
Absolut.
Das, ist,
das heißt Toleranz.
Steht für mich außer Frage. Und das natürlich in einer frei gewählten Form. Denn wir müssen uns im Klaren darüber sein, das betrifft aber mich genauso wie alle anderen Personen auch. Wir wachsen ja in einer sozialen Umgebung auf und die prägt uns in irgendeiner Form. Also mein Vater ist Ingenieur gewesen. Und,
von welchem Dorf kommen Sie denn überhaupt weg?
Ich komme aus einem Ortsteil von Achim, also um die Ecke. Und mein Vater hat mir immer suggeriert, bis hin zu wörtlich gesagt, also diese ganzen Geisteswissenschaften, das ist doch alles Quatsch und hat keinen Wert
Kunst.
Und so.
Mhm.
Und selbstverständlich zählt das nur, dass man als Mann so etwas tut, wie Ingenieur zu sein oder Handwerker oder so.
Was sind Sie denn eigentlich? Sie sind kein Ingenieur, ne?
Nein. ich habe tatsächlich als junger Mann hat das bei mir noch so gewirkt, dass ich eigentlich Fahrzeugbau studieren wollte. Also Sie können sich überlegen, da wäre ich heute auch nicht mehr wohl gelitten mit. Aber tatsächlich habe ich studiert. Nach meinem Zivildienst, das hat viel mit mir gemacht, wollte ich eigentlich in so einem Bereich gehen wie Hirnforschung oder sowas, ganz anderes. Da gab es nur gar keine Studienplätze zu der Zeit und studiert habe ich dann Wirtschaftswissenschaft, habe Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre hier in Bremen studiert und bin Diplomökonom.
Ah ja, und wo haben Sie den Zivildienst gemacht, dass das was mit Ihnen gemacht hat?
Ich habe den Zivildienst gemacht beim ASB in Bremen, bei der Hauskrankenpflege und habe da auch noch mein ganzes Studium weitergearbeitet. Und habe natürlich da auch wahnsinnig viel erfahren davon, wie es alten Menschen geht. Habe viel mit Menschen auch zu tun gehabt, die da gearbeitet haben und so weiter. Und das hat dann auch mein Bild nochmal sehr verändert, weil ich gedacht habe, also das sind zum Teil auch Leute, die gar nicht gut verdienen. Und auch so Hilfspflegekräfte und so weiter, die sich aber total engagiert haben, auch für die Menschen, die sie gepflegt haben. Das System ist damals sehr gekippt von diesem Wohlfahrtssystem, was es vorher war, zu einem System, was ja auch stark kommerzialisiert war. Wir wollen heute alle wenig für Soziales ausgeben und es kostet trotzdem sehr viel. Und das hat viel mit den Menschen gemacht, wo sie dann einfach für die alten Menschen teilweise auch nur noch Minuten Zeit hatten, alles durchgetaktet wurde. Und es hat mir viel zu denken gegeben in der Zeit. Und das war die Zeit auch des Coming-Outs. Und damit habe ich dann auch mein Leben geschafft, etwas selbstbestimmter mir dann zu wählen. Auch in großen Unternehmen vorher gearbeitet.
Aber, auch in Bremen? Sie sind schon, hängen schon sehr an Bremen, ne? Oder an der Region,
sagen wir es mal. Ich habe eine Zeit lang gearbeitet bei Kühne und Nagel in Hamburg. Ich habe aber in Bremen auch mit meiner Unternehmensberatung gearbeitet. Und jetzt bin ich so ein bisschen auf der anderen Seite. Jetzt bin ich bei einer gemeinnützigen Organisation und muss dafür streiten, dass unsere Interessen natürlich auch eine Professionalität brauchen in der Beratung zum Beispiel und deswegen auch eine Finanzierung.
Genau, dass das Geld nicht gestrichen oder gekürzt wird, da ist ja auch Ihre Sorge.
Ein ständiges Thema, was wir natürlich haben, logisch.
Ja. Rat- und Tatzentrum. Man hätte ja gehofft, dass das Rat- und Tatzentrum irgendwann nicht mehr so wichtig ist, außer Selbsthilfegruppen. Das wird es wahrscheinlich immer geben. Ja. Aber dass Ihre Beratungstätigkeit sinkt und sinkt und sinkt, weil wir weltoffen, tolerant und freundlich miteinander umgehen. So ist es nicht, haben Sie ja eben schon erzählt. Sie bieten ja auch noch HIV-Beratung an. Darüber redet man gar nicht mehr. Ist das eigentlich noch ein Thema?
Das ist noch ein gewisses Thema.
HIV-Tests bieten Sie auch an, ne?
Wir bieten keine Testung an.
Aber die vermitteln das?
Das macht das Gesundheitsamt zum Beispiel.
Ja.
Und das ist auch, wenn ich das beim Arzt, einfach bei meinem Hausarzt machen will zum Beispiel, ist das auch kostenlos. Also für queere Menschen, das war ja immer die Gruppe der schwulen Männer, die dann eben auch eine Risikogruppe war, ist das in den Krankenkassen berücksichtigt. Und ich könnte das auch genauso gut beim Hausarzt machen.
Aber man traut sich das doch auch nicht, ne? Also das ist doch immer noch mit Scham behaftet, auch wenn es nicht mehr ein Todes...
Ist eine schwierige Situation.
Ja, ja, kein Todesurteil mehr ist heutzutage.
Und auch, auch ich erlebe da manchmal meine eigene Sozialisation, dass gegenüber einem Hausarzt da einfach so locker drüber zu sprechen, man auch nicht unbedingt tut. Ich habe es allerdings zugegebenermaßen ein bisschen einfacher gehabt, weil mein Hausarzt mich irgendwann mal gefragt hat, nach etlichen Jahren, die ich da war, wo ich denn eigentlich als Geschäftsführer arbeiten würde.
Ach so.
Und dann habe ich gesagt, im Rat- und Tatzentrum. Und das war dann der Moment, wo er dann entschieden hat, wir könnten uns auch duzen. Und wir auch über solche Themen dann offen reden konnten, weil er mich sagte, da bin ich auch schon etliche Jahre Mitglied. Oh ja. Ich habe das nur nie gesehen auf irgendeiner Mitgliedsliste. Also so war es mir dann einfacher. Aber tatsächlich, also man kann auch zum Arzt gehen, war jetzt ja die Frage, wie groß ist das Thema noch? Dadurch, dass es jetzt die Behandlungsmöglichkeiten gibt, ist dem Ganzen ein bisschen Angst genommen worden. Und trotzdem ist der Anspruch, die auch die AIDS-Hilfen vertreten, wir wollen probieren über die Aufklärung und natürlich auch über die Behandlung. Denn Menschen, die unter Behandlung stehen, können den Virus nicht mehr weitergeben. Der ist so stark unterdrückt, dass der einfach nicht mehr zum Tragen kommt. Und das ist das Ziel, dass man das irgendwann hinkriegt, dass der Virus einfach in so geringem Maße weitergegeben wird, dass er dann irgendwann in Deutschland vielleicht auch, ich sag mal, kurz vor der Ausrottung ist. Da sind wir noch nicht. Und es gibt immer wieder auch so andere Sachen, wo das dann auf einmal aufflackert. Wir haben das vor einer Weile gehabt mit den Monkeypox, den sogenannten Affenpocken, dass das auf einmal wups da war. Eine typische Entwicklung von solchen Infektionserkrankungen und dann war natürlich eine Aufregung da und da funktionieren natürlich so Mechanismen, die diese Beratungsstellen haben, immer noch ganz gut. Bei uns funktionierte das auch mit Corona gut, weil die Leute diesen Blick auf Infektionskrankheiten eigentlich gewohnt waren. Und wir haben zum Beispiel bei uns keine großen Diskussionen gehabt, als es darum ging, wir können nur unser Café aufmachen, wenn Leute einen Impfpass zeigen. Auch bei uns im Büro war das ein ganz selbstverständlicher Umgang, auch mit Menschen, mit ihren verschiedenen Wahrnehmungen auf die Erkrankung, auch umzugehen, trotzdem zu probieren, eine persönliche Beratung weiterhin aufrechtzuerhalten und so weiter. Da hilft uns natürlich diese jahrzehntelange Erfahrung.
Das Problem beim Ausrotten ist ja, dass man erstmal die Traute haben muss, den Test zu machen, weil ich finde, das Thema ist so negativ behaftet, auch wenn man inzwischen weiß, dass Leute behandelt werden können und nicht mehr sterben, dass man sich das nicht traut, weil man es gar nicht wissen will und Angst hat, dass man HIV-positiv ist. Und wenn die sich da nicht behandeln lassen, dann kann man es nicht ausrotten. Ne? Das heißt, sie geben es unwissentlich weiter, weil sie selber gar keinen Test machen. Und das ist halt irgendwie, dass das immer noch so ist, das ist ein bisschen schade.
Ne? Ja, absolut. Und das können wir nur ändern, indem wir das natürlich auch aus so einer... ja, aus so einem Gefühl der Scham und so weiter rausholen, indem man darüber auch offen spricht und so weiter. Es ist halt eine Erkrankung und so wie wir das bei anderen Erkrankungen auch haben, wo wir merken, dass es wichtig ist, dass darüber auch offen gesprochen wird. Wir haben das auch bei anderen Tabuthemen. Wir haben auch eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die anonyme Alkoholiker sind. Mhm. Und bei der Alkoholerkrankung haben wir das selbstverständlich genauso, dass das hochgradig stigmatisiert ist. Mhm. Und wir wissen, dass das durch alle Bevölkerungsschichten geht. Wir haben da riesen Sterbezahlen auch an der Stelle und absolut. Trotzdem ist es tabuisiert.
Ja, obwohl man sowieso einen zu Safer-Sex raten sollte, weil man ja auch noch andere Krankheiten sich
absolut,
anfangen kann.
Absolut.
Brauchen wir, glaube ich, auch. Absolut. Dass man es überhaupt noch sagen muss, ist schon ein bisschen, peinlich. Bevor wir zum Fußball kommen, hatte ich noch eine Frage, oder vielleicht können wir erstmal über Fußball reden, denn die Frage ist mir gerade entfallen. Ach doch, ich finde, es gibt in Bremen keine richtige Queere oder, wenn ich sagen kann, schwule Szene. Ich weiß nicht, wie sich Lesben-Szene, aber weder mit Diskos noch mit irgendwelchen Etablissements. Das ist in Köln zum Beispiel ja vollkommen anders, ne? Da weiß man einfach, wo das ist und da. Woher kommt das? Gibt es das in Bremen? Und ich weiß es nur nicht, weil ich nicht schwul bin. Aber die queere Szene wird nicht so sichtbar, ja, wie es in anderen Städten. Ja. Berlin ist zum Beispiel auch ganz anders.
Wir, ne, haben keine Ampelpersönchen. Nein, im Ernst.
Sie wollen mich verkackeiern.
Das wollte ich. Tatsächlich ist das so, das ist ein bisschen eine Frage der Wahrnehmung. Also auf der Webseite vom Rat- und Tatzentrum, auf der Startseite, findet man ein großes PDF von einem Stadtplan, den man auch bekommt in der Stadtbibliothek, in den überall tatsächlich, bei ganz vielen Kneipen. Man bekommt den auch, Tourismuszentrale und so weiter. Da ich den ein-, zweimal im Jahr aktualisiere, bin ich einigermaßen informiert. Und wir haben in Bremen tatsächlich eigentlich recht viele Angebote für eine Stadt dieser Größenordnung. Das muss man ja immer ins Verhältnis setzen. Köln hat einfach wahnsinnig viel mehr Personen, die da leben. Und davon abgesehen ist Köln natürlich auch so ein Magnet. Da haben wir so ein paar Zentren.
München auch, ne, glaube ich.
In allererster Linie sind es Berlin und Köln. Mhm. Hamburg für die Region sicher auch als sehr große Stadt und München im Süden auf jeden Fall auch. Tatsächlich hat Bremen vergleichsweise ganz gute Angebote.
Aber es klumpt sich nicht.
Ich zum Beispiel mit Frankfurt. Frankfurt hat, glaube ich, auch sowas bei knapp einer Million oder irgend sowas an Personen. Also ist in etwa so groß wie Köln. Und hat zum Beispiel weniger schwule Kneipen als Bremen. Da hat sich was verändert. Viele, viele dieser Kneipen haben zugemacht. Bei uns in Bremen ist das nicht der Fall. Da haben wir viel Generationswechsel erlebt und Kneipen allgemein haben es ja im Moment nicht so leicht. Aber da haben viele überlebt, auch mit neuen Konzepten und so weiter. Viele kennen sie vielleicht auch vom Vorbeigehen oder so, wenn man durch den Friedenstunnel geht, genau, den großen Biergarten da, den Schwarzen Hermann. Das sind auch einfach dann junge, neue Leute, die was übernehmen, die das auch ein bisschen neu erfinden, die auch Communities zusammenbringen wollen. Und da passiert schon was.
Aber es gibt keine, so wie in Köln, da gibt es ja so ganze Viertel sozusagen.
Ja, genau.
Das gibt es eben in Bremen nicht.
Ne? Also ja, wir haben auch so ein paar Ecken, wo sich die Kneipen mehr ballen.
Ja, wo ist
wir
dann das auch denn? Sagen, im Viertel so, irgendwo wahrscheinlich.
Das Bermuda-Dreieck oder so.
Ja.
Also wir haben zum Beispiel Ecke, wo ich eben sagte, der Schwarze Hermann direkt um die Ecke ist das Queens. Dann ist das Friends. Dann haben wir am Ostertor-Waldstraße haben wir noch die König-Lounge. Im Viertel sitzen wir mit unserer Bar, dem Quer. Mhm. Dann haben wir in Walle noch das Rendezvous in Walle. In Bremerhaven gibt es tatsächlich auch noch eine Kneipe. Mhm. Und also ein paar Läden gibt es noch. Ach, die Bronx habe ich noch vergessen in der Bohnenstraße. Nicht, dass nachher jemand mit mir schimpft. Also ich habe es jetzt nur aus dem Kopf gemacht. Ich hoffe, mir sehen es alle nach, wenn ich was vergesse. Aber es gibt ein
die
paar Läden,
bitte auf
die
den
das machen.
Stadtplan gucken.
Genau, alle auf den Stadtplan gucken. Also es gibt da was. Was sich verändert hat, ist, als ich jung war, hatten wir noch mehrere Diskotheken, die in der Regel schulgeprägt waren. Das haben wir nicht mehr. Das gab eine Zeit lang dann drei gleichzeitig und nachher keine mehr. Das war einfach ein Wettbewerb, der nicht zu halten war. Aber wir haben noch Partys, die an den Wochenenden stattfinden und so weiter. Also jetzt zum CSD gibt es, glaube ich, 2 oder 3 Partys gleichzeitig an dem Wochenende und so. Also auch die jungen Leute heute wollen noch feiern gehen und Party machen. Und ja, und es gibt auch viele heterosexuelle Menschen, die gerne die Veranstaltung besuchen.
Absolut.
Ich höre das immer wieder, die sagen, das ist so angenehm, bei euch ist das so friedlich, ohne Gewalt, friedlich, genau.
Frauen
und
gehen,
so weiter.
Also kann ich Ihnen nur als Frau sagen, super, dass man gerne in schwulen Kneipen und Bars geht, vor allem wenn man, ich bin aus dem Alter lange raus, als junge Frau nicht angequatscht werden wollte, zum Beispiel. Also, oder nur
vor allem nicht blöde angequatscht.
Nicht blöde angequatscht werden wollte, genau.
Ja.
Also damals habe ich noch in Kassel gewohnt, da gab es in Kassel eine bekannte Kneipe, wo man hingegangen ist.
Und da hatten wir vielleicht den Begriff toxische Männlichkeit noch nicht.
Nee.
Aber genervt hat sie es damals auch schon, dass sie gesagt haben, ach, da geht man gern mal woanders hin, wo man nicht so blöd angequatscht
wird. Man kann allerdings auch von Frauen angequatscht werden.
Ist mir auch schon passiert.
Ja.
Auch schon blöd.
Ja.
Ich ertrage das aber ganz gut. Das
ja,
geht
ist
ganz
alles
problemlos.
Nicht. Manchmal denkt man nur, es wäre blöd, aber es war gar nicht blöd gemeint.
Ja,
da muss man auch groß.
Auch Männer unter Männern können sich blöd anquatschen.
Ja, es gibt halt keine, ich habe gedacht, keine so sichtbare. Also in Köln, ich finde, das ist so positiv, dass man weiß, dass hier leben sehr viele queere Menschen. Das sieht man oft, das wird richtig gelebt. Und das ganz offensichtlich. Und das finde ich eigentlich gut. Und so in diesem Kleinen gibt es das in Bremen nicht. Vielleicht braucht man das nicht, weil...
Also was Bremen nicht hat, ist, wir haben nicht in dieser krassen Form den queeren Tourismus.
Also,
zum CSD sieht man das ein bisschen.
Da kommen
und
ja
auch sonst erlebe ich das im Rat- und Tatzentrum, wenn wir abends die Bar offen haben, dass Leute auch von außerhalb kommen. Und die sehen Bremen dann häufig sehr positiv. Die haben auch Spaß, dann von Bar zu gehen und so weiter. Und die sehen dann teilweise auch ihre eigenen Städte kritisch. Man muss aber ganz klar sagen, Köln ist eine ganz klassische, queere Touri-Stadt. Und die ist natürlich auch ganz generell total offen. Also ich bin selber in so einem Brauhaus irgendwo in einem kleinen gewesen in Köln, habe mich alleine an den Tisch gesetzt, um was zu essen. Und dann kamen 3 ältere Menschen und setzten sich an meinen Tisch. Es waren zig Tische frei. Fragten, wollten sich hier gerne mit hinsetzen. Und ich dachte so, okay, ja, können sie gern machen. Und dachte so, Mensch, hier sind doch jede Menge Tische frei, die sind doch gar nicht reserviert und so. Und dann sprachen die mich auch an und wollten wissen, wo ich denn herkomme und sonst wie. Mein, ja, das ist ja so langweilig, wenn man sich alleine an den Tisch setzt. Hier, da lernt man ja auch immer gleich Leute kennen und ist nett und habe ich mich mit denen unterhalten. Das ist in Bremen völlig undenkbar. Also wir sind, glaube ich, relativ zugewandt und offen und trotzdem so norddeutsch geprägt, dass man sich lieber alleine an den Tisch setzt.
Ja, ja, das stimmt.
Und deswegen ist Köln da auch was Besonderes.
Ja, ja,
das ist eine Mentalität.
Die rheinische Frohnatur, genau.
Über Italien oder so sagt man sowas auch immer. Und das spielt vielleicht eine gewisse Rolle. Wir sollten aber nicht so glauben, dass das in Bremen so schlecht wäre. Wir sind da in anderen Städten wahnsinnig voraus. Also Mainz, Landeshauptstadt, hat weniger Einwohner als Bremen, aber hat eine einzige schwule Kneipe und auch das allerdings sehr große, schöne Bar von einem Beratungszentrum. Aber Wiesbaden, Landeshauptstadt, direkt um die Ecke da und so weiter. Also wir sind vielen, vielen Städten in der gleichen Größe voraus. Wir brauchen uns auf gar keinen Fall hinter Hannover verstecken. Unser Beratungsangebot ist an manchen Stellen besser als in Hamburg. Also wenn man den Vergleich dann wirklich macht, muss man fair sagen, manche Städte haben eben diesen touristischen Vorteil. Das ist Hamburg, Köln, Berlin ganz sicher. Aber ich hätte es gern auch noch ein bisschen mehr in Bremen, aber vielleicht kommen wir da ja auch noch hin.
Ja. Auf jeden Fall ist das schon mal was, was ich nicht wusste, weil ich es auch einfach nicht einschätzen kann.
Ja.
Ich gucke mir den Stadtplan natürlich auch nicht jede Woche an und sehe da, was für Kneipen das sind. So, jetzt kommen wir noch zu Werder, zum großen Finale sozusagen.
Ja.
Sie sind Werder-Kenner, weil Sie leiten einen Fanclub, Sie sind schon lange dabei, Sie beobachten das schon lange. Was sagen Sie zu den beiden Neuzugängen? Und was sagen Sie zu dem Trainer?
Ja, das ist natürlich wie immer alles wahnsinnig interessant. Logisch, muss man so sagen. Also bei dem neuen Trainer, ich weiß nicht, was uns erwartet. Was ich weiß, ist, dass Werder sich ja meistens auch irgendwelche Gedanken macht. Und ich bin mit Ole Werner mal ganz gut klargekommen. Und das war, glaube ich, auch für mich so überraschend, wie es dann so gekommen ist, wie für viele andere auch.
Es ging auch so schnell, ne?
Eben. Und da waren wahrscheinlich auch seine eigenen Ambitionen anders, als man das vielleicht von außen eingeschätzt hat. Und dieser neue Trainer ist halt ein ganz anderer Typ. Der hat der strahlt so eine Seniorisität aus. Also ich glaube, der hat auch so eine Autorität schon aufgrund des Alters gegenüber den jungen Spielern. Und mit seinem Co-Trainer, der ja ganz viel da anscheinend auch hinter den Kulissen managt, ist das ein ganz anderes Modell, als wir das anderswo sehen. Und das ist schon spannend. Also ich habe die Hoffnung, dass er das genauso, wie er das bei Elversberg gemacht hat, auch schafft, da jetzt was zu entwickeln, auch junge Spieler weiter nach vorn zu bringen. Wir sehen, dass wir das irgendwie auch brauchen. Und das ist spannend. Also wie vor jeder Saison ist man irgendwie erwartungsfroh, weiß nicht, was passiert. Und ja, mal gucken.
Haben Sie eine Prognose, wo Bremen sich etablieren könnte? Also reicht es für Europa? Übrigens, Klammer auf, ich muss noch mal sagen, heute werden wir hier wieder Schnitzel offensichtlich im Hintergrund gekloppt. Vielleicht ist das jetzt immer Donnerstag so, falls ja, die Zuhörer das Geklopfe hören. Das kommt hier aus der Küche. Das ist
die einzige Form von Gewalt, die ich auch mache. Aber tatsächlich...
die wir tolerieren.
Genau. Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich denke, das ist eine spannende Saison, die uns erwartet. Wenn man die finanziellen Möglichkeiten von Bremen sieht, wenn man sich die Tabellen, die gibt es ja dann auch immer bei Transfermarkt und sonst wo, was ist denn der Kader wert, welche finanziellen Möglichkeiten hat denn so ein Verein, dann muss man sagen, da stellen wir uns ganz hinten an. Aber also da sind wir irgendwo unten, ich sag mal bei Platz 14, 15 und das Geld da eine Rolle spielt, wissen wir. Werder hat jetzt die letzten Jahre deutlich oberhalb der Möglichkeiten performt. Wir wollen alle noch viel mehr. Aber,
Platz 5, ne? Ja,
so.
Wollen wir doch unbedingt, oder?
Ich hab tatsächlich da so zwei Seelen in meiner Brust. Ich möchte natürlich diese Flutlichtspiele, die internationalen, sehen. Wir erinnern uns noch daran, das Quer im Viertel bei uns war rappelvoll zu Champions League und so. Also natürlich erinnern wir uns da alle gerne dran. Das Problem ist nur, wir haben das bei ganz vielen Mannschaften gesehen, wenn man nicht den Kader hat und nicht die finanziellen Möglichkeiten und dann spielt man einfach zack, bums, auf einmal diese Wettbewerbe, dann haben die alle das Problem gehabt, dass sie im nächsten Jahr vom Abstieg akut bedroht waren. Weil die einfach nicht genug Personen haben, die auf so einem Niveau spielen können. Dann verletzen sich die Leute.
Verausgaben sich sozusagen.
Genau. Also das haben wir bei fast jedem Team erlebt. Und selbst bei den großen Teams ist es manchmal nicht ohne gewesen. Wir haben gesehen, so Mannschaften wie Schalke oder so direkt Champions League und Abstieg. Und das ist die Sorge, die ich bei Bremen da habe. Ich glaube, wir sind da einfach noch nicht, dass wir das können. Aber mein romantisches Werder-Herz sagt, ach komm, bitte lass uns mal wieder. Aber ich glaube, es würde für uns rein sachlich betrachtet zu früh kommen. Mal gucken. Also sie werden nicht merken, dass ich mich beschwere, wenn es für einen internationalen Platz reicht.
Erst wenn Werder abgestiegen ist.
Realistisch betrachtet würde ich sagen, von der Platzierung her haben wir die letzten beiden Jahre schon überhalb der Möglichkeiten gestanden. Und wenn wir das in diesem Jahr wieder schaffen, dann wäre ich schon ganz happy. Und natürlich geht es auch nicht nur um die Ergebnisse, sondern auch darum, dass man einfach schöne Spiele sehen will. Ich freue mich auf einen offensiven Fußball. Ich hoffe das sehr, auch wenn das ja manchmal ein Problem bedeutet bei den Punkten. Aber ich glaube, dass das Herz eines jeden Fußballfans schlägt höher, wenn man dann irgendwie nach einem 3-2 zurückliegend mit einem 5-3 gewonnen hat.
Das Wunder von der Weser.
Also ich meine, klar, das sind immer die Spieler, an die man sich bei so einer Saison erinnert und nicht an ein dreckiges 1-0, wo man da irgendwie ungerechtfertigt mit einem halben Arm einen Ball über die Linie gestochert hat. Das ist ja klar.
Was halten Sie von Herrn Bangula? Entschuldigung, wenn ich da so Schwierigkeiten mit den doppelten Konsonanten
habe. Ich habe es auch noch nicht geübt.
Konsonanten.
Ich muss noch ein bisschen ins Stadion, dass ich den Namen häufiger so mitbrüllen kann oder so. Dann habe ich ihn vielleicht besser drauf. Tatsächlich als Spieler sicher spannend. Also ich glaube, das, was jetzt über ihn da immer erzählt wurde und geschrieben wurde, ganz, ganz gut. Und wenn der bei uns einschlägt, dann ist es natürlich eine super Investition. Ich weiß nicht, was haben wir jetzt gehört? 10 Millionen. Das ist natürlich eine Hausnummer. Und verletzen darf er sich nicht.
Das war zu teuer.
Und nicht, wie wollte mal da ablösefrei gehen. Wir sehen, was auf einmal da möglich ist. Also klar, wenn man den dann später für, weiß ich, 20, 30 wieder verkaufen kann, dann ist die Rechnung aufgegangen. Als Fußballromantiker möchte ich natürlich, dass das einfach ein Spieler wird, wo man viel, viel Spaß dran hat. Ich weiß schon, warum Sie fragen. Ich habe natürlich auch Berichte verfolgt, Ich bin ein bisschen gespannt, ob es auch darüber Diskussionen gibt, weil er gehört auch zu einer Gruppe von Spielern, die instrumentalisiert werden von häufig auch evangelikalen Christen, die Spieler dann auch wirklich animieren, sozusagen missionarische Arbeit zu leisten mit ihrem Status als prominente Person, als Spieler und so weiter. Das sehen wir dann auch bei ihm, gibt es diese Bilder, wo er dann die Armbänder trägt oder irgendwo was Abgeklebtes hat und dann steht da drauf Jesus Christ und was nicht alles und so. Dann werden die Unterhemden getragen mit Christus ist die Lösung und sonst irgendwas, wo dann die Trikots hochgezogen werden. Ich fürchte tatsächlich ein bisschen, dass er auch zu dieser Gruppe Spieler gehören könnte. Das legen zumindest die Berichte und Bilder nahe. Wir haben das auch bei der U19 von Werder bei ein paar Spielern. Und das ist leider sehr, sehr oft damit verbunden, dass dann eben auch klassische Frauenbilder, klassische Bilder von Ablehnung von queeren Menschen, von Homofeindlichkeiten und so weiter da reproduziert werden. Das wird spannend zu sehen sein, weil Werder sich da ja wahnsinnig klar positioniert.
Auf jeden Fall, die müssen den in den Griff kriegen, würde ich
auch sagen. Aber wir haben das bei Dortmund, bei Nemtschah und so weiter gesehen und so. Also wenn die Gier da auch bei dem Verein groß ist, dann muss man auch gucken, inwieweit der Verein dann auch zu seinen Werten steht. Und ja, das wird spannend. Sie können sich sicher sein, dass wir das einfordern werden. Also wir werden das Gespräch dann suchen. Wir haben sehr, sehr offene Kanäle zu Werder Bremen. Auf vielen, vielen Ebenen, jetzt vielleicht nicht zum Trainer oder zum Top-Management, aber selbstverständlich zum Präsidenten und zur Leitung, zur stellvertretenden Präsidenten.
Also ich habe das Interview mit Ihnen auf der Werder-Homepage
gesehen. Ja, es gibt da ganz, ganz viele Kontakte und das über wahnsinnig viele Jahre. Werder nimmt das ernst, also die stellen nicht nur die Fahnen dahin, die meinen das auch so. Und insofern wird es spannend sein. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da was passiert. Ich weiß auch, Werder hat ja einen Spieler geholt, nicht dieses Jahr, aber vorher einen österreichischen Spieler, der in, jetzt muss ich gerade ein bisschen aufpassen, ist nichts Falsches, sage ich, glaube in Wien war das, zu einer Gruppe von Spielern gehört hat, die so homophobe Schmähsänge mitgesungen haben. Da gab es dann Videos dazu und so. Er hat sich danach dann entschuldigt, aber das hat dazu geführt, dass er mit anderen aus der österreichischen Nationalmannschaft geschmissen wurde. Und genau diesen Spieler hatte Werder gerade verpflichtet. Das war natürlich etwas, was uns auch beschäftigt hat und was auch Werder beschäftigt hat. Und da weiß ich, dass die hinter den Kulissen mit dem Spieler sehr viele Gespräche geführt haben, dass da auch eine queere Person beteiligt gewesen ist, die da intensiv in den Austausch gegangen ist und wo sie auch probiert haben bei dem Spieler, denn auch diese Leute haben eine Sozialisation, bei dem Spieler auch zu einem Umdenken zu wirken, die Person klarzumachen, was ist da eigentlich gerade passiert.
Manchmal ist es auch wirklich Dummheit.
Auch also einfach Lernprozesse.
Oder Unüberlegtheit. Ne? Das ist gar nicht, wenn er also, sich zumindest
wenn ich mir überlege, ich mit 18 oder 19 oder so,
wenn ich mit 18 oder
dann 19, möchte ich heute auch nicht mehr so gerne in den Spiegel gucken. Und das ist so, wo ich denke, das muss man auch allen Menschen in einem gewissen Maße ja immer zugestehen.
Ja, finde ich auch. Also, Fehler zu machen auch.
Also ne? Ich meine, aus Fehlern lernen wir. Und ich mache die auch dauernd. Und ich bin natürlich auch darauf angewiesen, dass andere Menschen mir gegenüber das genauso erlauben. Und deswegen habe ich aber die Hoffnung, dass Bremen da auch immer ein Auge drauf hat. Und solange das so läuft, kann ich mich auch gut identifizieren mit dem Verein selber.
Man darf seine Ansichten ändern im Laufe seines Lebens.
Das machen wir, glaube ich, alle. Also,
egal in welche Richtung,
aber es wäre furchtbar, wenn wir das nicht tun würden. Ja.
Das, glaube ich, war ein schönes Schlusswort. Haben wir irgendwas vergessen, was Ihnen sehr am Herzen liegt, Herr Linker?
Ich freue mich, dass wir so ein schönes Gespräch hatten.
Ja, ich freue mich auch.
Ich hoffe sehr, dass es viele Menschen wohlmeinend hören und vielleicht sich informieren, vielleicht auch am Samstag bei unserem Queer Beach Festival vorbeikommen, am Café Sand ab 17 Uhr.
Ja.
Das ist wunderbar. Wir haben 5 Bands, wir haben ganz viele Sachen vor, was Menschen tun können, von Siebdruck bis sonst wohin. Und es ist immer eine schöne Atmosphäre. Und ich lade gerne alle ein, sich über die Arbeit des Rat- und Tatzentrums da zu informieren und mit uns Geburtstag zu feiern.
Prima. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer, an die ZuhörerInnen. Nur
Dankeschön.
Für Sie mache ich das heute
Dankeschön.
Mal. Und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.